Diese Woche spreche ich in Flutlicht an mit Anna Klischies. Sie ist Koordinatorin für Mädchen- und Frauenfußball im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Mir erzählt sie vom Mut zur Lücke, wieso Fußball immer da war und was sie sich für Frauen im Fußball wünscht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 90 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin nach wie vor die Person hinter diesem Podcast und das im November auch schon seit 4 Jahren. Denn im November 2020 ist Flutlicht an gestartet. Das heißt, wir feiern Geburtstag, was ich ziemlich cool finde und was ich auch gerne zum Anlass nehmen möchte, um mich mal bei all den famosen Menschen bei Sport1 zu bedanken, die diesen Podcast seit 4 Jahren möglich machen. Allen voran Stefan Moser, der ihn vom ersten Moment an betreut, aber unbedingt auch beim ganzen Rest. Ich freue mich sehr und empfinde das als ein großes Privileg, dass ich diesen Podcast alle 2 Wochen machen kann. So, und wie immer bin ich aber nicht alleine hier, sondern mit einer ganz tollen Gästin. Das ist heute Anna Klischies. Sie ist Koordinatorin für die Entwicklung im Frauen- und Mädchenfußball im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband. Herzlich willkommen, liebe Anna.
Hallo Mara, grüß dich und auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, wenn ich das jetzt so höre.
Danke dir. Ja, Anna, du hast einerseits mit Fußball immer zu tun gehabt, nämlich auch als Spielerin. Trainerin bist du mittlerweile außerdem. Andererseits bist du aber administrativ noch gar nicht so lange in dem Sport unterwegs, nämlich, wenn ich das richtig weiß, seit April 2023. Was hat dich denn gereizt, dich bei einem Fußballverband zu bewerben? Du hast ja eigentlich einen ganz anderen beruflichen Hintergrund.
Genau, ich glaube, ich bin so die klassische Quereinsteigerin, beziehungsweise ich durfte die Chance nutzen, als Quereinsteigerin mich einmal zu beweisen. Genau, ich komme eigentlich aus der Automobilbranche, beziehungsweise wenn man von ganz vorne anfängt, habe ich Zahntechnik gelernt. Wusste also auch wie viele andere zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was ich mal später machen möchte. Und genau, durfte jetzt seit 2 Jahren oder seit 2023 mein Hobby endlich zum Beruf machen. Spielerisch hat es nicht gereicht, habe ich eingesehen, habe ich akzeptiert. Trotzdem habe ich gedacht, so nee, Fußball ist Teil meines Lebens und soll auch Teil meines Lebens bleiben. Von daher habe ich die Chance genutzt, das im beruflichen Wege nochmal mit einzubinden. Und ja, habe mich blind quasi beworben. Also die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Und ich habe schon immer so ein bisschen den Wert vertreten, einfach mal drauf bewerben auf irgendwelche Stellen, auch wenn sie nicht 1:1 meine Hard- und Soft Skills beschreiben. Mehr als eine Absage kann ja nicht kommen. Und gut, ich hatte, glaube ich, auch größtenteils immer den Luxus, ich habe aus einer Festanstellung heraus mich beworben, genauso wie auch vor 2 Jahren beim Fußballverband. Und ich konnte, glaube ich, in den Gesprächen halt mit meiner Leidenschaft und meiner Passion zum Fußball überzeugen. Und ja, die letzten 2, 3 Punkte an Hard Skills, die nimmt man denn auf dem weiteren Weg einfach mit.
Ich finde das total spannend, weil natürlich ist das auch immer alles so ein bisschen Klischee, aber es ist ja schon auch was dran. Man sagt ja eigentlich, wenn man jetzt bei Gender binär denkt, Frauen eher immer so nach, dass sie dieses, auch genau wie du es gerade formuliert hast, ich bewerbe mich mal, auch wenn ich vielleicht nicht 100%ig alles mitbringe, weil was kann schon passieren, eher nicht so wagen. Ist das was, was du schon immer so hattest oder ist vielleicht auch so diese Zeit, ich sag mal, in der Automobilbranche, was ja auch eher so eine männlich dominierte irgendwie Branche ist, da irgendwie anteilig mit für im Positiven verantwortlich, dass du das so entwickelt hast? Wo kommt das her bei dir?
Ich glaube, das kommt größtenteils tatsächlich aus dem Fußball. Ich spiele ja schon seit der G-Jugend, seit man quasi laufen kann. Und ich glaube, da habe ich auch es einfach genossen, von klein auf das so unterbewusst mitzunehmen, dass man sich ja auch ein bisschen ein Stück weit beweisen muss im Team. Und auch mein Selbstbewusstsein da so ein bisschen mit aufbauen konnte durch den sportlichen Erfolg damals. Ich habe letztens so ein schönes Zitat gelesen von Kebekus, dass Männer, wenn sie nach einer Show sagen, das war nicht so gut, sagen sie meistens, das Publikum war nicht gut drauf. Aber wenn eine Frau sagt, heute lief's nicht, ich war nicht gut. Und ich finde, das hat es eigentlich so ganz gut beschrieben, dass Frauen im ersten Step, glaube ich, immer den Fehler bei sich suchen oder an sich selber zweifeln. Und bei Männern, jetzt nicht unbedingt nur bei Männern oder bei anderen Personen, ist es denn meistens vielleicht so, es gab andere Faktoren, warum es nicht so gut funktioniert hat. Und da können sich, glaube ich, Frauen noch mal ein bisschen was abgucken bei der einen oder anderen Person. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, bei vielen Frauen so, dass sie sich immer noch unterschätzen. Und das kann ich eigentlich nur jeder empfehlen, sich gerade bei so einer Stellenbeschreibung einfach mal drauf zu bewerben. Also, wie gesagt, mehr als eine Absage kann da nicht kommen. Und auch jede Erfahrung ist es einfach wert, dass man sich da auch mal ein bisschen traut.
Ist auch eine sehr kluge Frau und lustigerweise habe ich gerade gestern Abend einen Ausschnitt gesehen, wie sie in einer Talkshow über das Stillen gesprochen hat und darüber, wie das so die Einstellung zum eigenen Körper irgendwie verändert und wie es einem plötzlich egal ist, wo man irgendwie blank zieht. Hauptsache, man kann das Kind irgendwie mit Nahrung versorgen und man hat wirklich dabei zusehen können, wie die Männer um sie rum irgendwie zunehmend den Gedanken irgendwie entwickelt haben, bitte hör doch auf, über das Stillen zu sprechen. Aber sie hat einfach immer und immer und immer weiter darüber gesprochen und es war echt famos. Das brauchen wir viel mehr. Ja, aber sehr schön, dass du das für dich auch so rückverfolgen kannst, dass der Fußball da diese Rolle spielt. Was ich ganz spannend finde, also zum einen, du bist nach wie vor auf dem Platz, ne? Für die SSG Rot-Schwarz-Kiel, ist das richtig?
Genau, also aktiv Spielerin bin ich nicht mehr. Ich bin, wie mein Trainer mal so schön sagt, Ergänzungstrainingsspielerin. Ich trainiere immer noch sehr, sehr gerne mit, aber dadurch, dass ich ja noch kleine Mädchen betreue als Trainerin und beruflich auch am Wochenende eingebunden bin, habe ich gesagt oder einmal geschaut, so wo kann ich erstmal ein bisschen Zeit einsparen, und das war einfach der aktive Part. Bin aber noch angemeldet, da passt es online. Also ich könnte jedes Wochenende quasi einspringen, auch wenn es dann vielleicht nur für 10 Minuten ist, weil ich glaube, mehr schaffe ich eigentlich gar nicht mehr. Aber trotzdem versuche ich da noch aktiv zu bleiben, weil ich erkenne auch einfach einen sehr großen Mehrwert auch für meinen Beruf. Ich glaube, es ist gar nicht wegzudenken, dass ich da mich im Hobby gar nicht mehr mit einbinde, und ich brauche das einfach auch. Also ich glaube, ich habe für mich auch erkannt, durch meine Verletzung vor 2 Jahren habe ich mir die Achillessehne verletzt, wodurch ich auch in die Trainerinrolle gerutscht bin. Also auch da letztendlich hat alles etwas Gutes. Genau, und da habe ich für mich erkannt, dass ich vielleicht vom Fußball, vom aktiven Part erstmal 1, 2 Schritte wieder zurückgehen muss, um für mich Fußball wieder lieben zu lernen. Also eine Zeit lang war das sehr, sehr leistungsorientiert, wo ich dann manchmal gedacht habe, wofür fahre ich jetzt hier eigentlich zum Training? Und ja, für wen oder für was mache ich das? Und da habe ich gemerkt, so bevor das in diese ungesunde Schiene rutscht, brauche ich ein bisschen Abstand. Und ich will nicht sagen, zum Glück kam da die Verletzung, aber es hat mir geholfen, einen gewissen Abstand zum aktiven Part zu gewinnen und mich einfach anderweitig den Fußball nochmal einzubringen im privaten Wege jetzt. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich vielleicht noch mal wieder angreife. Aber erstmal habe ich jetzt für mich die Rolle als Trainerin in den Fokus gelegt, und das bringt mir super viel Spaß.
Bevor wir über deine Rolle als Trainerin gleich auch kurz sprechen, vielleicht noch eine Frage und bremst mich ein, wenn ich da Dinge irgendwo reinlege, die vielleicht gar nicht da sind. Aber wenn ich das richtig weiß, bist du auf dem Platz Verteidigerin. Ist das so?
Ja, ich war eigentlich immer rechte Verteidigerin. Bin aber auch durch Notwendigkeit, sage ich mal, ab und zu ins Mittelfeld gerutscht, in die IV, aber auch Sechser. Also ich durfte, glaube ich, alle Positionen mal ausprobieren, was natürlich auch gut ist, um zu erkennen, welche Positionen einem weniger liegen. Sturm, ja, da habe ich auch mal vorne ein bisschen versucht, was zu machen, aber da habe ich schnell gemerkt, da bin ich totes Kapital. Also ja, die rechte Seite, die rechte Flanke liegt mir schon sehr gut, ja.
Würdest du sagen, es gibt sowas wie eine Verbindung zwischen der Position auf dem Platz und den Rollen, die du so in deinem beruflichen Leben schon übernommen hast? Irgendwas, was man aus dieser Position vielleicht mitnimmt, runter vom Platz?
Oh, ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, die merke ich mir auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich so. Man spricht ja immer von Parallelen, von Fußball und im beruflichen Wege. Und das ist eigentlich so eine richtig super Frage dafür. Ja, ich glaube tatsächlich, weil gerade wenn ich jetzt auch den Sturm angeteasert habe, der ja dann die ganzen Tore im Idealfall schießt, bin ich, glaube ich, oder fühle ich mich in dieser Rolle, fühle ich mich am wohlsten, wenn ich Tore vorbereiten kann. Mal eine Flanke bringen, hinten den Strafraum, den eigenen Strafraum sauber halten, und die anderen machen denn das Tor. Und so ist, glaube ich, auch so ein bisschen im beruflichen Wege, dass ich gerne mich doch im Hintergrund halte und gerne viel vorbereite und organisiere und auch durchführe, aber ich fühle mich zum Beispiel jetzt auf einer Bühne auch nicht richtig wohl. Klar, wir haben uns auch Veranstaltungen jetzt ja auch schon öfter gesehen. Ich freue mich auch immer und nutze das einmal auch als Chance, über mich hinauszuwachsen, aber erkenne dann auch so, dass ich das nicht jede Woche brauche. Und da, glaube ich, sehe ich schon ein, zwei Parallelen zu meiner Position als damalige Spielerin, dass ich eher so eine stille Spielerin bin. Also mein Trainer sagte damals auch, ich bin zwar auch eine wichtige Spielerin, sorge auf dem Platz auch für eine gewisse Ruhe, fall aber nicht unbedingt jedes Spiel auf. So, und ich glaube jetzt, ohne dass ich jetzt mich unbedingt mit Toni Kroos vergleichen möchte, aber den hatte man ja auch jahrelang nicht auf dem Schirm, weil viele immer noch eher so die ganzen Schützinnen auf dem Schirm haben und nicht die, die ganze Arbeit vielleicht im Mittelfeld oder auch als Verteidiger leisten. Und da ist es ja auch Teamsport, dass alle irgendwie ihren wichtigen Teil zum Sieg dazu beitragen und ja.
Spannend. Und wenn wir auf diese Rolle als Trainerin schauen, du hast ja gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, wie du da auch fast so ein bisschen reingerutscht bist. Wie wichtig findest du es denn, dass im Juniorenbereich eben auch wirklich Trainerinnen am Spielfeldrand stehen, die den Sport verstehen und nicht so dieses, was man vielleicht früher noch eher hatte, dass man gesagt hat, okay, der Papa oder die Mama von Justus oder Carlotta, die trainieren jetzt mal hier die Jugend.
Das halte ich auf jeden Fall schon für sehr wichtig. Und ich merke das, dass es in der jetzigen Zeit von jungen Spielerinnen, also ich trainiere D-Mädchen, U12-Mädchen, und die fordern das auch mittlerweile tatsächlich, dass sie von ausgebildeten Trainerinnen und qualifizierten Trainerinnen trainiert werden. Also die wollen auch wirklich was lernen. Und das ist ja mal so dieses beliebte Alter, wo halt auch mal Fragen kommen, warum? Und davor haben ja viele tatsächlich immer Angst. Da geht es nicht immer nur um irgendwelche Betreuung oder pädagogische Unterstützung, sondern da fängt auch langsam der fußballerische Verstand sich zu entwickeln von den kleinen Spielerinnen. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass sich jeder da die Aufgabe auch irgendwie sich bewusst ist. Trotzdem sollte es nicht zu verbissen sein. Also ich kenne natürlich auch von anderen Mannschaften sehr ambitionierte Trainer und Trainerinnen, die dann vielleicht den kleinen Kids zu viel aufbürgen möchten, gerade auch vom Fußballerischen. Also ich musste mich zum Beispiel auch von der Fußballsprache ein bisschen umgewöhnen. Als ich da am Anfang bei den Mädels ins Spiel gerufen habe, fallen lassen, haben sie mich natürlich alle mit großen Augen angeguckt. Und da muss man natürlich erstmal ein bisschen den Switch hinkriegen, ne? Und zu sagen, okay, sprachlich muss ich mich, glaube ich, noch ein bisschen den Mädels ein bisschen wieder anpassen, aber auch denen das beibringen. Und ich halte es auch für wichtig oder erkenne den Mehrwert, dass ich zum Beispiel als Spielerin von den Frauen auch so ein bisschen die Chance habe, denen als Vorbild zu dienen. Und ich merke das auch bei unseren Spielen von den Frauen, kommen sie dann auch mal zum Zugucken. Meine Frauen kommen dann manchmal auch eine Stunde früher zum Treffen, weil ich noch ein Spiel mit den Mädels habe. Die möchten damit als Schiri fungieren. Und da sieht man auch so den Zusammenhalt im Verein, der sich dann da auch verstärkt aufbaut.
Das ist echt total schön, ja. Also gerade zwischen den Juniorinnen und den Spielerinnen, das finde ich toll. Wenn du hast es ja ein bisschen gerade schon angesprochen, diese jungen Spielerinnen dir anschaust und sie damit vielleicht vergleichst, wie du so warst in dem Alter als Spielerin und auch deine damaligen Mitspielerinnen, was würdest du sagen, hat sich verändert zur heutigen Generation?
Auf jeden Fall hat sich da verändert, dass es vermehrt in den jungen Altersklassen reine Mädchenmannschaften gibt und auch, dass die Mädchen gar nicht mehr so wirklich gewollt sind, im gewissen Alter mit Jungs zusammenzuspielen. Also ich glaube, gerade in der Altersklasse U12 ist da so der nächste Schritt, ja, ich möchte unbedingt in einer reinen Mädchenmannschaft spielen. Ich weiß gar nicht, ob früher der Luxus da auch so gegeben ist. Ich kann mich da leider kaum daran erinnern. Ich habe auf jeden Fall bis zu den C-Junioren mit Jungs zusammen gespielt. Und also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich mich mal irgendwie dagegen gewehrt habe oder bewusst wahrgenommen habe, dass ich jetzt hier mit Jungs zusammen spiele. Ich glaube, mir ging es damals hauptsächlich um die Sportart, um das Fußball. Und ich kann es nur von Bildern sehen, dass ich immer mit Jungs zusammen gespielt habe. Und erst im C- und B-Juniorenbereich, wo man dann langsam auch einfach nicht mehr mithalten konnte, beziehungsweise wo dann so der nächste Step war, dass es eine reine Frauenmannschaft werden muss, habe ich dann eine Mannschaft mit Mädchen gegründet, um weiterspielen zu können. Aber ich glaube auch, dass es zum gewissen Alter, wenn die kleinen Mädchen das gerne möchten, auf jeden Fall auch mit Jungs zusammenspielen sollten, weil das nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Ich vergleiche das immer so gerne mit die Art und Weise, wie man in Zweikampf reingeht. Mein Vater sagt immer, ich habe so ein bisschen dreckige Art im Zweikampf. Ich sage immer so, danke an die Jungs damals, die mir das mit auf den Weg gegeben haben. Und auch das genieße ich am Fußball. Also man kann auch im Fußball eine andere Rolle irgendwie einnehmen, die man vielleicht außerhalb nicht hat. Und es kann ja auch eigentlich eine schöne Rolle sein.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben es schon gesagt, du bist Koordinatorin für den Frauen- und Mädchenfußball. Kannst du dich erinnern daran, die Stellenausschreibung damals so entdeckt zu haben und was dich dazu bewogen hat, zu sagen, das wäre was, woran ich Spaß hätte?
Ja, also ich habe das ja damals schon bei uns im Verein mitbekommen, über andere, also ich nicht selber, aber über Gespräche, dass die Qualität im Training nicht so ausgeschöpft wird, wie sie es eigentlich könnte. Und dass es immer im Verein so Überlegungen gab, wie man gewisse Veranstaltungen, wie zum Beispiel Tag des Mädchenfußballs oder ähnliches, stärker aufleben lassen kann. Da habe ich denn damals, glaube ich, noch mit einem anderen Ohr gehört. Aber ich habe da, als ich denn damals die Stellenbeschreibung oder Stellenausschreibung vom Verband gelesen habe, für mich so überlegt, ja, das wäre das irgendwie eine Chance, mitzuwirken und meinen Teil irgendwie dazu beizutragen, dass auch die jetzigen Mädchen und auch alles, was da noch kommt, den Luxus an Fußball genießen können. Und ich sehe es als Chance, gewisse Werte auch weiterzugeben. Und für mich wäre es schade, dass der Frauen- und Mädchenfußball keinen besonderen Fokus genießt oder verdient. Ich habe das ja so auch immer von den Nationalspielen mitbekommen, damals, als ich noch nicht beim Verband gearbeitet habe, dass ich das immer ärgerlich fand. Wieso wusste ich da jetzt wieder nichts von? Also immer nur im Nachgang wurde denn über das Ergebnis präsentiert und oder berichtet in den Medien und dann habe ich mich immer geärgert und gesagt habe so, hey, warum wusste ich da vorher nicht? Liegt das jetzt an mir, weil ich mich nicht zu sehr interessiere oder mich nicht informiert habe? Und da habe ich dann auch schnell erkannt, als ich die Ausschreibungen gelesen habe, so das möchte ich auch ändern. Also ich möchte auch eine gewisse Transparenz geben. Also ich habe schon parallel, als ich es gelesen habe, für mich erkannt, ja, ich glaube, ich kann da einen gewissen oder eine gewisse Einwirkung haben und die möchte ich auch gerne nutzen.
Ich würde gerne mal auf zwei Sachen schauen, die natürlich miteinander verknüpft sind, nämlich einmal langfristige Großprojekte und dann zum anderen, was für dich in so einem ganz normalen Arbeitsalltag so wichtige Aufgaben und Themen sind. Ich nehme mal an, dein Haupthandlungsfeld ist wahrscheinlich euer Strategiekonzept, oder?
Genau, richtig. Also viele denken, ich bin eigentlich nur in Anführungsstrichen für dieses Konzept eingestellt worden, weil parallel mein Arbeitsvertrag jetzt erstmal 2 Jahre geht. Das ist aber gar nicht daran geknüpft, sondern eher, dass das Strategiekonzept von Anfang an auf 2 Jahre erstmal begrenzt wurde.
Und zu dem Strategiekonzept vielleicht mal. Also, das ist ja schon entwickelt worden, bevor du zum Verband gestoßen bist. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Zum einen, wie du dich da so inhaltlich reingefuchst hast und zum anderen, was vielleicht so die wichtigsten Bausteine sind?
Genau, also die Stelle, die damals ausgeschrieben wurde für das Strategiekonzept oder die Stelle, die ich jetzt auch erhalten habe, sollte eigentlich im Dezember schon besetzt werden, um bei dem Konzept mitzuentwickeln. Es hatte sich dann damals beim Verband wohl alles ein bisschen gezogen bis April. Deswegen habe ich das Strategiekonzept, so wie du es eben schon gesagt hast, quasi übernommen. Mir wurde es aber damals auch detailliert vorgestellt und ich konnte mich auch sehr stark damit identifizieren. Also auch das ist ein klarer Vorteil vom Fußball. Man liest da irgendwie keine großartigen Fachbegriffe oder weiß mit gewissen Sätzen nichts anzufangen, sondern man liest da halt einfach sein Hobby. Von daher fiel mir das jetzt nicht unbedingt schwer, mich in dieses Konzept reinzufinden und auch schon ein, zwei Ideen irgendwie im Kopf zu haben. Meine Frage ist immer so, die ich manchmal noch so für mich stelle, warum wir nicht das Thema mit den Schiedsrichtern mit aufgenommen haben. Das ist auch immer so eine Frage, die ich gestellt bekomme. Ich glaube, das Strategiekonzept, was ja aus dem DFB-Assist mit entstanden ist und woraus aus meine Stelle entstanden ist, sich auch sehr stark an das Konzept vom DFB, der FF27, orientiert. Und auch andere Landesverbände, die jetzt mittlerweile ein Konzept haben, orientieren sich da sehr stark dran. Also dieses Thema Schiedsrichterin hat meistens keinen eigenen Augenmerk, sondern fließt meistens bei Trainerin mit rein. Und so ist es bei uns denn auch. Und unser Konzept baut halt auch auf vier Säulen letztendlich auf, nämlich auf die Gewinnung von aktiven Spielerinnen, die Trainerinnen qualifizierter auszubilden, Gremien vielseitiger aufzustellen und Sichtbarkeit, die fließt ja auch immer überall mit rein.
Man kann vielleicht auch sagen, dass das Thema Schiedsrichterin insgesamt fast sträflich, muss man aus heutiger Sicht womöglich sagen, nachrangig behandelt worden ist an vielen Stellen. Also womöglich würde jetzt die eine oder andere Person aus dem DFB vehement widersprechen, aber man hat es ja in der Diskussion, die auch dieses Jahr so ein bisschen losgetreten wurde, gesehen, dass da vielleicht das Augenmerk noch intensiver drauf kommen muss. Und mein Gefühl ist, diese Feststellung setzt sich jetzt auch, also ja, durch und da passiert vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber wie du schon gesagt hast, also bei diesem Konzept kann man, glaube ich, schon sagen, dass da mehr auf eben Spielerinnen, Trainerinnen und Gremien geschaut wurde. Was mich mal interessieren würde, ihr habt ja bei euch in Schleswig-Holstein im Verband mit Sabine Mamitsch eben auch eine DFB-Vizepräsidentin. Verkürzt das denn Wege zwischen dem DFB als Verband und euch als Landesverband? Macht das Dinge einfacher? Was hat sie da für eine Rolle?
Eine sehr wichtige Rolle auf jeden Fall. Das ist natürlich ein großer Stein, den wir da haben im Brett. Wir nutzen den auch tatsächlich eigentlich will ich sagen, zum größten Teil. Aber es ist immer gut zu wissen, dass man da vielleicht noch jemanden hätte, der vielleicht da auch nochmal auf einem anderen Weg Nachrichten übermitteln kann. Aber ich finde auch, der DFB ist in den letzten 2 Jahren, wo ich jetzt beim Verband bin, super transparent und sehr erreichbar geworden. Und auch auf den Veranstaltungen, auf denen ich jetzt bisher war, kommt man super schnell an die Verantwortlichen vom DFB ran. Also auch an Nia Künzer, wo ich dann auch sehr hartnäckig manchmal ein bisschen dran bin, mich immer wieder so ein bisschen auf ihre Bildfläche zu bringen. Glaube ich, kann man die Leute auch direkt einfach anschreiben. Genauso wie mit Miriam Lapp. Die habe ich vor 2 Jahren direkt auf der Spobis kennengelernt. Und daraus ist direkt ein super gutes Arbeitsverhältnis entstanden. Sie war jetzt auch im März bei uns beim Frauenfußballcampus, wo ich auch erfahren habe, dass sie auch aus Schleswig-Holstein kommt. Also irgendwie gefühlt kommen alle hier aus dem Norden. Und das ist immer ein super erster Aufhänger. Aber auch da, sie ist immer dann super informiert und möchte sich einbringen. Und so zieht sich das größtenteils durch den ganzen DFB. Also auf jeden Fall mit den Leuten, denen ich zu tun habe. Und ich hatte dann auch die Chance, mit nach Albanien zu fahren zum Female Edition. Und ich glaube, wenn man sich da einmal so ein bisschen auf die Bildfläche gedrängt hat, haben sie einen auch auf die, wie nennt sich das? Okay.
Haben einen quasi auf dem Zettel, ne?
Genau, richtig. Das zeigt natürlich auch von großem Interesse. Und das ist auch super Feedback. Und das genieße ich halt auch in dem Fußballbereich. Ne? Das ist nicht. Am Anfang dachte ich immer so, solche Gespräche, gerade auf der Spobis, ne, dieses Netzwerken, wovon hier immer alle reden, dachte ich mir so, okay, wofür mache ich das? Da bleibt ja eh nichts hängen und ach, da ist eh nichts dran. Und auf einmal nach 2 Wochen kriegt man eine E-Mail, ja, wir haben uns ja hier kennengelernt und da und hin und her. Und dann dachte ich mir so, okay, es funktioniert ja tatsächlich, ne? Und Wahnsinn. Und ich nutze das dann auch und schreibe einfach auch ein paar Leute dann über LinkedIn an und frage die mal, hey, könntest du vielleicht einen Bericht schreiben oder würdest du uns besuchen und an der Veranstaltung teilnehmen? Und da kommt richtig oft, so wie es ja auch bei dir war,
Ja.
ich sag mal, so ein Gegenangebot, so, ne? Und auch von Rachel Rinas, die hat auch gesagt, ach, diesmal schaffe ich es leider nicht. Sie war ja im März auch mit beim Frauenfußballcampus. Sagt aber auch so, wenn ich irgendwie anderweitig was dazu beisteuern kann, sagt mir das gerne. Also die Bereitschaft ist da super gegeben.
Ich finde das total spannend, auch wie offen du das ansprichst und damit umgehst. Also weil diese Fußballbubble ist ja schon ein Stück weit, finde ich, geschlossen. Und insofern dann, wenn man da so reinsticht, irgendwie so ein bisschen eine neue Welt. Und plötzlich bist du dann aus deiner Rolle heraus eben nicht nur bei dir im Verband unterwegs, sondern du bist dann beispielsweise bei sowas wie, was du gerade angesprochen hast mit Albanien, bei so Female Leadership-Veranstaltungen des DFB oder bist eben auf der Spobis oder in irgendwelchen anderen Verbandsstrukturen und bei irgendwelchen anderen größeren Sportveranstaltungen unterwegs, wo du ja dann teilweise eben auch wieder ganz neue Rollen annimmst. Wie hast du dich da reingefunden? Du hast es ja so ein bisschen gerade schon angedeutet, aber was musstest du da vielleicht auch lernen, was du nicht so erwartet hattest, dass du es in diesen Jobbeziehungen brauchst?
Ich musste mich, glaube ich, im positiven Sinne sehr schnell daran gewöhnen, öfter aus meiner Komfortzone zu kommen, wie ich es mir vielleicht am Anfang gedacht habe. Also auch sehr schnell. Ich dachte ja immer so, okay, 1, 2 Monate habe ich vielleicht noch, um mich so reinzufinden. Aber zum Glück ist es bei dem Verband so, dass da gar keine Barrieren irgendwie gegeben sind, sondern sobald da irgendwie eine Einladung von Albanien reinflattert, heißt das so, ja, ey, da musst du unbedingt dran teilnehmen, das ist eine super Wertschätzung. Und da wurde dann zum Beispiel auch gesagt, okay, für den Verband, für uns in Schleswig-Holstein bringt es vielleicht nicht richtig viel, aber du als Person, also deine Persönlichkeit kannst du damit super weiterentwickeln. Und das rechne ich dem Verband immer noch sehr, sehr hoch an, dass ich diese Chance einfach auch nutzen konnte, weil ich war dann auch eine längere Zeit weg. Und darauf musste dann zu der Zeit ja auch erstmal drauf verzichtet werden. Das war ja auch direkt im letzten Jahr, also wo das Ganze gestartet ist. Und das finde ich halt auch super spannend, dass man einfach ja auch Raum für die eigene Entwicklung hat und die dann dementsprechend auch nutzen kann. Und das bringt mir wiederum Motivation für die Arbeit im Verband.
Du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen. Also es gibt eben beim DFB die Strategie FF27, in der es um die Entwicklung des Fußballs der Frauen eben bis ins Jahr 2027 geht, wo man sich verschiedene Ziele gesetzt hat. Und gleichzeitig gibt es eben die Strategiekonzepte, die ja so nach und nach in den Landesverbänden entwickelt werden, aber eben auch in Anlehnung an das, was eben beim DFB passiert. Was würdest du denn sagen jetzt nach den ersten 1,5 Jahren? Was sind so spezielle Punkte, die wichtig sind für euch in Schleswig-Holstein, die vielleicht besondere Herausforderungen darstellen für die Region aus den lokalen Gegebenheiten heraus, aber auf der anderen Seite eben auch, wo ihr in Schleswig-Holstein mit bestimmten Dingen besonders punkten könnt, die vielleicht eben in anderen Bundesländern so nicht sind?
Ja, ich glaube, dass, also generell hat ja jeder Landesverband verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Und wenn ich das immer so von anderen Landesverbänden höre, sind die auch komplett anders aufgestellt, was Haupt- und Ehrenamt angeht. Und ich glaube, wir bei uns in Schleswig-Holstein sind da sehr ausgeglichen aufgestellt. Ich glaube, Bayern genießt es ja total, dass da sehr viel im Hauptamt passiert und dementsprechend kann man auch schnell reagieren, was Maßnahmen angeht und auch Förderung. Andere Landesverbände zum Beispiel leben nur vom Ehrenamt, was auch sehr viel Respekt von mir bekommt. Wir bei uns sind da ja sehr ausgeglichen, haben aber auch in den letzten Jahren sehr viel mit dem Ehrenamt zu kämpfen. Also auch was unsere Ausschussarbeit angeht, die ja vom Ehrenamt ausgeführt wird, braucht es da schon sehr viel Motivationsanschübe, um sie weiterhin so wie es bisher gelebt wird, in den Ausschüssen weiterzuführen. Und da haben wir uns jetzt auch im Konzept die Überlegung gemacht, wie wir unsere Ausschüsse einfach moderner und neu strukturieren können, damit wir zielorientierter das Ehrenamt auch ansprechen können.
Glaubst du, dass jetzt mal weg vom Fußball, einfach wenn man so auf globale und auf gesellschaftliche Entwicklungen schaut, die letzten Jahre einfach so anspruchsvoll gewesen sind für viele Menschen, dass Ehrenamt ein bisschen in den Hintergrund geraten ist? Ist das ein Problem oder wo siehst du da Schwierigkeiten?
Also vom zeitlichen Faktor sehe ich da, glaube ich, schon eine sehr hohe Schwierigkeit oder eine sehr starke Schwierigkeit. Ich glaube, umso essentieller ist es einfach, dass man das Ehrenamt, was man vielleicht ausführen möchte, mit sich identifizieren kann. Und ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit und auch Geduld, dass das bei den meisten ankommt. Natürlich, in der heutigen Zeit muss jeder irgendwie auch gucken, wo er bleibt. Ne? Also das sagen die auch aus dem Ehrenamt auch immer. Es wird immer alles teurer. Die Zeit, Work-Life-Balance wird immer interessanter für viele. Viele sagen sie auch, Familienzeit muss ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen. Und ich sage immer so gerne, ich bekomme Schmerzensgeld für das, was ich mache in den Verein. Und da glaube ich schon, dass es sich das ein bisschen ein Stück weit verändert hat. Aber ich glaube auch, jede Veränderung kann man für sich ein bisschen nutzen, wenn man die Veränderung halt erkennt.
Nochmal auf das Strategiekonzept geschaut. Ihr wollt euch da am Ende ja auch an konkreten Zahlen messen lassen. Wir haben schon gesagt, das ist erstmal angelegt bis 2025. Kannst du vielleicht ein paar Punkte mal ein, zwei rauspicken und vorstellen, wie ihr da so genau vorgeht, um das zu erreichen, was ihr euch eben als Ziel gesetzt habt?
Ja, gerne. Ich versuche mal zwei verschiedene Punkte aufzuführen. Im klassischen Bereich, zum Beispiel bei der Gewinnung von aktiven Spielerinnen, haben wir so ein bisschen die Erstregistrierung im Jahrgang U6 bis U11 in den Fokus gelegt. Da haben wir gesagt, da möchten wir auf jeden Fall ja fast das Doppelte erreichen. Und das haben wir jetzt auch schon erreicht. Also als wir Halbzeit hatten im Sommer, haben wir da schon die Quote geknackt oder das Ziel bei uns geknackt. Ist natürlich auch ein bisschen wieder von den ganzen oder von der erholten Zeit von Corona geschuldet. Aber auch das ist für uns auf jeden Fall ein positives Zeichen. Wir möchten aber auch unsere Gremien vielseitiger besetzen. Wir haben am Anfang gesagt, wir möchten da eine junge Frau drin haben. Jetzt sagen wir, sie muss nicht unbedingt jung sein, aber eine weibliche Person hätten wir schon gerne in jedem Gremium sitzen. Da haben wir tatsächlich noch sehr Schwierigkeiten. Dafür haben wir ja unseren Frauenfußballcampus jetzt im März ins Leben gerufen und versuchen da einfach auch unsere Verbandsarbeit ein bisschen zu präsentieren und versuchen da auch die Gremien ein bisschen vielseitiger besetzen zu können im weitesten Sinne oder auf langfristige Art gesehen.
Kannst du zu dem Frauenfußballcampus vielleicht mal noch ein bisschen was sagen? Das war ja jetzt schon das zweite Mal, dass ihr den durchgeführt habt. Was war da die Idee? Wen wollt ihr da ansprechen und was versprecht ihr euch wiederum davon?
Also ganz am Anfang haben wir immer davon geredet, dass wir ein Netzwerk für Frauen aufbauen wollen. Mit der Zeit wurde dieses Wort Netzwerk und Netzwerken irgendwie immer fader. Da wollten wir dann auch irgendwie schnell von weg, weil gefühlt hat man das auch irgendwie immer überall gelesen. Und ich finde, wenn man sehr viel davon immer mitbekommt, verliert das so ein bisschen an Bedeutung oder jeder möchte halt irgendwie auf diesen Zug mit aufspringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten da so einen Frauenfußballcampus draus machen, FFC Schleswig-Holstein, also da auch so ein bisschen den Vereinscharme mit reinbringen. Wir möchten dann natürlich die Vereine untereinander versuchen, näher zusammenzubringen. Genauso wie das bei den Landesverbänden ist. Wenn ein Landesverband vielleicht schon eine Maßnahme durchgeführt hat oder ein Projekt erfolgreich umgesetzt hat, wäre es ja keine Schande, dass ein anderer Landesverband da vielleicht mal rüberschaut und sagt so, okay, wie habt ihr das gemacht? Welche Herausforderungen hattet ihr? Und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass es auch zwischen den Vereinen wieder ein bisschen stärker gelebt wird und nicht dieser Konkurrenzkampf immer so präsent ist mit, ihr zieht uns Spielerinnen ab, aber der Verein hat ja schon so viele Spielerinnen, da brauchen wir ja gar nicht noch mitmischen hin und her. Und da habe ich ja auch gesagt oder gedacht, ergänzt euch doch. Also das, was ihr vielleicht nicht habt, wenn ihr vielleicht keinen Kunstrasen habt, dann tut euch doch zusammen, um die Mädchen trotzdem auf dem Platz zu behalten. Da haben wir gesagt, möchten wir durch den Campus auf jeden Fall die Vereine oder zumindest die Frauen in den Vereinen näher zusammenbringen, um auch zu sagen oder zu zeigen, ihr seid nicht alleine und das, was ihr macht, wird auf jeden Fall auch gesehen und es ist auch super wichtig. Und natürlich wollen wir uns oder von dem Verband auch da ein bisschen von, ja, profitieren klingt immer so ein bisschen negativ, aber natürlich hoffen wir uns auch daraus ein bisschen für uns was mitzunehmen und zu sagen, ey, du bist super ambitioniert in einem Verein, wie wäre es? Möchtest du nicht vielleicht im Frauen-Mädchen-Ausschuss mitwirken? Wir haben ja auch super viele Minijobs bei uns, wir haben auch Studentenjobs und dass wir uns darüber auch vielleicht ein bisschen eher präsentieren können und da eine Art Schnittstelle einfach auch schaffen können.
Was mich mal noch interessieren würde, also du hast jetzt die Rolle der Vereine als, ich sag mal, auch Zugangsmöglichkeit ja schon angesprochen. Mein Eindruck ist immer so ein bisschen, dass die Rolle dadurch sich verändert hat auf eine gewisse Art und Weise, dass sich Schule auch verändert hat. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und du bist jetzt eine Ecke jünger als ich, aber ich schätze mal, bei dir war das noch so ähnlich. Da ist man halt vormittags in der Schule gewesen und nachmittags war dann so, die Welt ist deine Auster und dann konntest du halt machen, was du wolltest. Also beispielsweise eben auch in Vereinen unterwegs sein und da Sportarten nachgehen. Und durch dieses Konzept der Ganztagsschule und dass eben Kinder und Jugendliche jetzt oft bis zum späten Nachmittag in der schulischen Betreuung sind, haben die Vereine, ist mein Eindruck, ja eine veränderte und kompliziertere Rolle. Ist sowas wie Schule und Verein zusammenzubringen auch was bei euch auf der Agenda steht oder gar nicht?
Auf jeden Fall. Also das ist für uns ein Top-Thema, aber es gestaltet sich auch wirklich sehr, sehr schwer. Also wir versuchen zum Beispiel über Tag des Mädchenfußballs, was wir auch in Schulen anbieten, in Schul-AGs anbieten, darüber so einen Startschuss zu geben und der Schule einfach aufzuzeigen, macht mal bitte eine Schul-AG nur für Mädchen, wenn es auch sein muss, denn nur für Mädchen. Aber das ist so der erste Step, die an den Ball zu bekommen, auch wenn es vielleicht in dem Punkt vielleicht nur ein bisschen Breitensport ist, nicht unbedingt Fußball. Aber der nächste Schritt wäre dann halt einfach der Verein. Und wie du schon gesagt hast, heutzutage nimmt die Schule so gut wie einen ganzen Tag mit ein. Und dieses klassische von damals, wir treffen uns auf dem Bolzplatz und kicken mal einen ganzen Nachmittag und bis die Sonne untergeht. Ich weiß, dass von damals noch meine Eltern haben immer gesagt, so, sobald die Laternen angehen, musst du zu Hause sein und wurde im Sommer dann halt relativ spät, aber ja, das hat man heutzutage halt einfach nicht, weil klar, damals hatte ich auch noch mal Geigenunterricht und habe dann parallel irgendwie auch noch mal mit Tennis versucht, mich da irgendwie zu beweisen, aber heutzutage sind die Kids schon sehr, ich will gar nicht sagen überfrachtet, aber die Angebote sind natürlich enorm. Und ich glaube auch von vielleicht ein, zwei Elternhäuser kommt da auch ein bisschen mehr Druck, was wir damals halt nicht hatten. Aber hey, aus uns ist auch was geworden. Und ich vermisse das auch schon mittlerweile, dieses lass die Kinder doch mal draußen spielen. Und wenn sie den ganzen Tag in der Schule hängen, versucht es doch bitte in der Schule mit einzubauen. Was ja auch bewiesen wurde, dass man, wenn man jetzt 10 Stunden oder 8 Stunden nur irgendwie am Schreibtisch sitzt, dass es null effektiv ist. Und wenn man zum Nachmittag hin mal irgendwie eine Schul-AG mit einbaut und danach vielleicht noch 2 Stunden Spanisch hat, warum nicht? So, dann kann man die Zeit auch effektiv nutzen. Aber viele aus dem Lehramt scheuen sich tatsächlich, was eine Schul-AG anbetrifft, weil sie auch Respekt haben vor dieser Tätigkeit. Und bei uns kommt das denn meistens oder an uns wird das so rangetragen, dass sie sagen, ja, würde ich gerne machen, aber ich sehe mich in dieser Position nicht. Ich brauche da bestimmt eine Trainerlizenz oder ich muss bestimmt die und die in Sachen erfüllen. Und dann versuchen wir die auch immer zu beruhigen und abzuholen und sagen so, darum geht es im ersten Step gar nicht. Es geht eher im ersten Step eher darum, sie an den Ball zu bekommen. Und wenn sie dann mit den Fragen kommen, wieso, weshalb, warum, dann bringen sie in die Vereine. So, aber im ersten Step holt sie Bill in der Schule ab, weil sie dort halt die meiste Zeit aktuell verbringen. Ja, da hast du recht.
Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen als Kind? Was hat dich da angezogen?
Ja, ist eine gute Frage. Die stelle ich meinen Eltern auch immer. wo ich dann auch gesagt habe, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Also ich würde mir jetzt wünschen, dass ich eine richtig coole Story irgendwie hätte. Klar, ich habe einen älteren Bruder, der, glaube ich, eher durch mich zum Fußball gekommen ist. Und ja, ich komme auch vom Dorf, wo das irgendwie, glaube ich, auch ein Muss ist, so ein Sportplatz. Ich glaube, als ich irgendwie dann 7 oder 8 war, meine Eltern müssten mich jetzt korrigieren, sind wir auch neben Sportplatz gezogen. Also ich hatte ihn dann zum Glück auch quasi im Garten, diesen Sportplatz. Ob das jetzt so ausschlaggebend ist, dass ich zum Fußball gekommen ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass mich nichts vom Fußball abgehalten hat. Also weder das Wetter hat mich davon abgehalten, als es kalt und nass wurde, oder irgendwie Jungs, die mich geärgert haben. Sowas habe ich nie in Erinnerung, zum Glück. Also ja, es hat mich irgendwie jetzt nichts großartig zum Fußball gezogen. Auch was Vorbild angeht, hatte ich da, glaube ich, niemanden so wirklich. Mich hat eher so die Aktivität wirklich, glaube ich, also dieses Teamsport und auch dieses Draußen. Also ich bin auch ein Draußenkind. Handball habe ich auch total Respekt vor, würde ich auch gerne können. Kann ich nicht. Habe ich eingesehen, werde ich niemals können, ist auch okay. Aber ich mag es auch total gerne im Regen irgendwie draußen im Dreck zu wühlen. Und ja, deswegen hat mich das da auch nie von abgehalten.
Was ich ganz spannend finde, ist, du hast das ja vorhin schon kurz angesprochen, dass dann eben auch dieser klassische Zeitpunkt gekommen ist, an dem du bei den Jungs dann nicht mehr mitspielen konntest und eben zum ersten Mal ein Mädchenteam hattest. Hast du daran eine aktive Erinnerung, wie sich dieser Switch angefühlt hat?
Der Switch jetzt nicht unbedingt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich damals schon erkannt habe, dass es was anderes ist. Ich will gar nicht sagen schwieriger, aber generell bin ich ein sehr starker Fan davon, was Diversität angeht. Ich glaube auch, so ein perfektes Trainerteam baut sich halt aus Trainer und Trainerin zusammen. Ich glaube, drei Trainerinnen am Rand ist auch nicht so viel wert. Und ich habe es damals oder ich vermisse es immer noch mit Jungs irgendwie oder mit Männern mal zu kicken. Aktuell mache ich ja die C-Lizenz-Ausbildung und da waren wir letztens in der Fortbildung und haben da halt auch einen gemixten Kurs gemacht und da konnte man mal für 10 Minuten noch mal wieder richtig Kind sein und auch die Männer waren dann mal für 10 Minuten mal wieder Kind, wo du dann banal irgendwie aufs Tor geschossen hast und das vermisse ich schon. Und jetzt, wenn es in den reinen Frauenkurs in der C-Lizenz geht, denke ich mir auch so, okay, ja, cool, ist bestimmt interessant, aber irgendwie vermisse ich das auch mit diesen gemixten Kursen zu arbeiten, weil ich da auch ein sehr starker Fan von bin und dass ich das damals denn schon vermisst habe. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich glaube, damals habe ich das gar nicht so aufgenommen, dass es jetzt negativ war, sondern es war halt einfach was anderes. Und es waren wieder andere Situationen. Es war natürlich auch ein schwieriges Alter. Ich kann mich immer daran erinnern, dass die Mädels damals super unverbindlich waren, was Wochenendspiele angeht, weil man dann ja auch so in dieser Phase war, dass man sehr viel feiern war und dass dann ja auch alles am Wochenende dann doch ein bisschen der Fußball ein bisschen drunter gelitten hat, sage ich mal. Und das hat mich dann damals schon genervt, weshalb ich dann auch relativ schnell von der Liga ein bisschen aufgestiegen bin und den Verein dann auch gewechselt habe, was mir auch super schwer fiel.
Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Schleswig-Holstein zu den Verbänden gehört, also der Fußballverband Schleswig-Holstein, in denen seit der letzten Saison, also 23/24, Frauen auch in Männerteams mitspielen dürfen. Würdest du sagen, das ist sowas wie eine gedankliche Erweiterung der Strategie, weil auch das letztlich eine Förderung von Mädchen und Frauen bedeuten kann? Oder wie ordnest du das ein?
Ja, ich glaube schon, dass es das eine Erweiterung ist. Da sieht man auch, also das wird super gut bei uns angenommen, im positiven Sinne. Da gibt es, glaube ich, nur ein, zwei negative Stimmen am Anfang, die aber eher darauf basierten, dass man da noch so ein bisschen in der Findungsphase war. Aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass das ein weiteres Angebot ist für Frauen, da mitzukicken als Alternative. Also es gibt, glaube ich, keine Frau, die jetzt nur im gemixten Team spielt, aber es gibt sehr viele Frauen, die sagen, ich möchte parallel zu meiner Frauenmannschaft bei den Männern mitkicken. Sei es, weil ich den Verein unterstützen möchte, sei es, weil das einfach coole Leute sind, sei es, weil wir am Wochenende mit dem Frauenteam spielfrei sind und ich da mitkicken möchte. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir damit bewirken wollen.
Und was ich auch wirklich interessant finde, wenn man so auf deine Vita schaut, also du hast das Thema mit den diversen Teams schon angesprochen und dass es eben wichtig ist, dass unterschiedliche Personen in einem Team sind, wo wir ja nicht nur von Gender, sowieso auch nicht nur von Binarität sprechen, sondern eben auch von anderen Diversitätsebenen. Was würdest du denn sagen, wenn du auf deine berufliche Zeit vor dem Fußball schaust, was hast du daraus auch vielleicht mitgenommen an Erfahrungswerten, die du jetzt im Fußball einbringen kannst?
Ich glaube, dass ich mittlerweile auch erkannt habe, dass, wie du sagst, Diversität nicht immer nur das Geschlecht beziehen muss, sondern ich glaube auch, gerade wenn man einen Job hat, wo man in Teams arbeitet, dass der Charakter da auch eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wenn du da 5 Leute hast, die vom Charakter gleich sind, dass es genauso wenig bringt. Ich glaube, dass eher so ein Team wirklich Ergebnisse oder gute Ergebnisse bringen könnte, wenn auch die Diversität auf den Charakter abzielt. Und das habe ich bei mir bisher im beruflichen Wege auch so wahrgenommen. Natürlich, wie so oft jetzt im Nachgang, wenn ich da zurückblicke, was die Automobilbranche angeht, war das schon alles sehr einheitlich, wie du schon am Anfang auch gesagt hast, das ist auch eine sehr männerdominierte Szene. Ja, und da habe ich das tatsächlich ein bisschen vermisst, dass da so auch ein bisschen drauf geachtet wird, dass die Teams diverser aufgestellt werden.
Würdest du denn tatsächlich sagen, dass du das im Fußball, da wo du dich jetzt bewegst, als besser empfindest inzwischen, als du es, also im Vergleich jetzt mit der Automobilbranche? Weil das wäre ja auch ganz spannend. Also ich finde tatsächlich diesen Punkt, dass du von einer sehr männerdominierten Branche in eine andere gegangen bist, schon irgendwo auch inspirierend und auch diesen Aspekt daran, dass du gesagt hast, du hast diese Stellenausschreibung gesehen und gesagt, hey, es reicht doch, dass ich Lust darauf habe und ob das passt oder nicht, das müssen ja dann die Leute bewerten, die Stelle ausschreiben. Also so ein bisschen, wenn ich entwerfen sollte, was für ein Coaching du in Zukunft in deinem Verband machst, dann wäre es, glaube ich, genau das, wie bringe ich Frauen im Fußball bei, sich auf Positionen zu bewerben, auf die sie Bock haben, auch wenn sie vielleicht denken, ich erfülle nicht 10 von 10, sondern nur 8,5 von 10 Punkten, die dafür nötig sind.
Ja, genau. Also Felicia Mutterer hat ja letztens auch so schön gesagt, ich muss es erst lernen oder sie musste vieles erst lernen. Und ja, man kann es lernen. So, und ich finde das auch ganz wichtig, dass man nicht perfekt in einen Job starten muss, sondern dass sich das auch alles entwickelt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese Zeit einfach nimmt und eingesteht. Dieses beliebte Wort noch, das baue ich immer ganz gerne in gewisse Sätze mit ein. Wenn ich sage, ich kann das nicht, dann sage ich immer, ich kann es noch nicht. So, und das motiviert mich oder das hält mich mal so ein bisschen über den Ganzen, wo ich dann manchmal denke, so, oh, ich kann jetzt nicht auf eine Bühne stehen. Dann sage ich mal so, nee, ich kann es noch nicht. Und das kann man auch so als Übungsfeld nehmen. Und klar, beim Fußball trifft man natürlich auch verschiedene Charaktere. Und natürlich auch immer in Ausnahmezuständen, gerade wenn man verliert. Ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt so reflektieren kann von den letzten Jahren, dass ich erkannt habe, dass ich mir Diversität in Teams wünsche, bin ich natürlich auch ein bisschen sensibilisierter, was das angeht und kann es für mich ein bisschen besser einsortieren, wo ich dann sage, so, vorher sind alle, gerade in Frauenteams, ein bisschen zickiger unterwegs, kann auch zum Vorteil sein. Ich finde, das kann man auch als irgendwie eine Art Power nehmen.
Ist ja auch so ein bisschen, wenn ich da kurz eingrätschen darf, so ein patriarchaler Mythos, also die Frage, wie bewertet man bestimmte Verhaltensweisen, je nachdem, ob sie von einem Mann oder von einer Frau kommen. Und auf der einen Seite ist es dann vielleicht als Durchsetzungsvermögen oder sowas gelabelt oder auf so seinen Mann stehen und auf der anderen Seite ist es dann schwierig oder zicke. Dabei ist eigentlich das zugrunde liegende Verhalten genau das gleiche und nur die gesellschaftliche Wertung ist eine total andere.
Ja, total. Also ich denke auch mal so, ja, warum ist man denn in dem Moment in Anführungsstrichen zickig, so denn vielleicht, weil man halt gerade seiner Leidenschaft folgt oder weil man für seine Werte einstehen möchte. Und ich glaube, viele, die sich in dem Punkt gegenüber angegriffen fühlen, versuchen, die Person ein bisschen klein zu halten und zu sagen, sei mal nicht so zickig. So, wo ich mir dann manchmal auch denke, das hat mit zickig jetzt irgendwie weniger zu tun, nur weil ich versuche, meine Werte zu vertreten oder für meine Leidenschaft ja einzugestehen oder wo, wenn ich einfach nur meine Leidenschaft mal raus oder ausleben möchte. So, das ist dann, finde ich, für mich eher so, zeig einfach deine Passion. Und beim Fußball, also Fußball lebt davon. Und das ist das, was ich persönlich auch auf dem Fußball sehen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich Fußball spiele, weil ich da für mich so einen sicheren Raum sehe, einfach auch mal ein bisschen im positiven Sinne auszurasten. Also weil es für mich da, finde ich, legitim ist.
Sehr schön. Und man merkt dir das, finde ich, wir haben ja schon gesagt, wir haben uns schon bei verschiedenen Veranstaltungen, haben sich unsere Wege schon gekreuzt, man merkt dir das total an, dass du so eine, ja, so ein, mit so einem sehr angenehmen Selbstvertrauen dich in Räume und Situationen und neue Umfelder bewegst. Das hat was total Mitreißendes. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da mal mindestens im nächsten Jahr und womöglich auch lange darüber hinaus auf dich im Verband wartet oder was da vielleicht noch danach kommt. Und bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen vorzustellen, wie ihr in Schleswig-Holstein auf den Mädchen- und Frauenfußball schaut. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir und auch, dass ich dabei sein durfte.
Das hat großen Spaß gemacht auf jeden Fall und euch, liebe HörerInnen, danke ich wie immer auch jetzt schon für 4 Jahre liebevolle Begleitung dieses Podcasts. Ihr erreicht mich wie immer unter wortpiratin@marapfeiffer.de. Schreibt mir gerne, was euch hier gefällt, was euch vielleicht auch fehlt, wen ihr gerne mal hören wollt und würdet. Und wenn ihr mir zum Geburtstag sozusagen, zum Podcast-Geburtstag eine Freude machen wollt, dann bewertet und besternt den Podcast doch sehr, sehr gerne bei Apple, iTunes, Spotify und so weiter. Es ist in diesem großen Fußball-Podcast-Kosmos ein sehr nischiger Podcast und da hilft so eine Bewertung auf jeden Fall in Sachen Sichtbarkeit. Dafür und für eure Treue und eure lieben Zuschriften vielen lieben Dank und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!